Noviglas Podcast History.
Hallo und willkommen zurück hier im Geschichtsformat beim Noviglas Podcast. Mein Name ist Ralf, mit mir ist heute wieder da, ich wäre nicht los, der Michi, grüß dich.
Hallo, zdravi Billy.
Und ein weiterer Trend, also zunehmend wird der Podcast ja zu dritt hier konzipiert und durchgeführt, was mich freut. Konsti ist auch wieder mit uns da, hallo Konsti.
Hallo, pozdravljam was. Na, ich hoffe nicht, dass ich das etabliert, weil dann
hast komm ich nicht Job mehr
los. Ja, eigentlich, das reicht schon.
Ah, schön, dass du da bist.
Nein, ich freue mich sehr.
Wir sind ja vor ziemlich genau einem Monat das letzte Mal zusammengesessen, live in Schattendorf. Heute sitzen wir mal remote beieinander, aber wir haben jetzt schon besprochen, das wird sich in Zukunft auch sehr bald wieder ändern, wie es ausschaut, dass wir uns auch wieder live sehen. Ja, aber heute haben wir ein Thema vor uns, das ja mit dem ich eigentlich wenig zu tun habe. Das heißt, ich darf hier einfach nur ein bisschen die Einleitung schaukeln. Und dann werden wir ganz zentral über ein Projekt reden, an dem ihr beide ja beteiligt seid, namens Testimonium. Und heute wollen wir ja über die Arbeit / Herausforderungen und Chancen von Biografien reden, beziehungsweise eben ja die wissenschaftliche historische Arbeit anhand von Biografien. Und ich meine, da kann man jetzt ja ewig ausholen. Ich werde es kurz halten, weil ich bin nicht Michael Schreiber.
Was soll das heißen?
Ah, nix. Biografien, kann man sich vorstellen, sind ja an und für sich ein uraltes Genre, jetzt rein literarisch betrachtet, da kann man ja bis in die Antike zurückgehen. Da wurde schon in Griechenland biografisch gearbeitet. Und ich meine, korrigiere mich, ich bin jetzt in der Debatte nicht drin, aber meine Wahrnehmung war immer, dass Biografien in der Geschichtswissenschaft ich weiß nicht, ob heißes Eisen übertrieben ist, aber zumindest ein Thema waren, das diskutiert wurde. Weil Biografien natürlich mit einigen Chancen daherkommen, aber eben ziemlich außergewöhnliche Herausforderungen haben, was halt einfach daran liegt, dass wenn man Leute fragt, wie ihr Leben war, sie ja nicht unbedingt erzählen, wie ihr Leben war, sondern wie sie sich daran erinnern, wie ihr Leben war, und das ja gefärbt ist, nicht nur durch die Erinnerung, sondern auch schon durch die Wahrnehmung damals. Ne? Das ist
beschönigen.
Ob es jetzt beschönigen ist, ob es irgendwelche Traumata sind im negativeren Sinn, ne? Also das kann ja in alle möglichen Richtungen gehen, ist sehr herausforderndes Genre, aber gleichzeitig, das haben wir jetzt in der Vorbereitung angeschaut, ist es halt eines der beliebtesten Genres jetzt außerhalb der Wissenschaft überhaupt. Ne? Also im Sachbuchbereich, gerade im angloamerikanischen Raum, aber durchaus auch bei uns. Biografien sind unfassbar beliebt, sind unfassbar verkaufsstark. Ich erinnere jetzt, wie lange ist das vielleicht her, das Michelle Obama Buch, The Becoming, 2-3 Jahre. Diese Sachen.
Oder Prince Harry, wobei der das mit einem Ghostwriter geschrieben hat, aber sei dahingestellt,
ist ja trotzdem eine Biografie. Ne? Diese Sachen haben an ihrem Reiz nie verloren. Gleichzeitig hat die Wissenschaft, vor allem die Soziologie und eben dann in Erweiterung durchaus auch die Geschichtswissenschaft, damit immer versucht zu arbeiten, auch sehr erfolgreich, aber eben immer mit gewissen Problemen zu kämpfen gehabt. Und das Hauptproblem ist ja, dass im Gegensatz zu der Arbeit mit Archivquellen und so weiter und so fort, man hier erstmal drüber nachdenken muss, wo man denn überhaupt an die Quellen kommt. Und sehr oft muss man die Quellen auch tatsächlich selbst, in Anführungszeichen, erzeugen, indem man ja mit Menschen erstmal redet. Und darum soll es ja heute genau gehen. Und bevor wir dann zu Testimonium kommen, will ich mal kurz an Michi die Frage stellen. Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung in der Arbeit mit der Sammlung von solchen Corpusi. Was ist der Corpi? Corpi. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was da deiner Meinung nach das Herausragende an dieser Quellengattung überhaupt ist und welche Erfahrungen du da bisher da auch damit gemacht hast, bevor wir zum konkreten Beispiel kommen?
Also die Burgenländische Forschungsgesellschaft, für die ich ja arbeite, hat viele Erfahrungen damit gesammelt und eigentlich seit Anfang der 2000er Jahre angefangen, sich mit Biografien auseinanderzusetzen. Das hat eigentlich konkret angefangen damit, dass man sich ja, angefangen haben, mit der jüdischen Geschichte des Burgenlandes auseinanderzusetzen. Und da sieht man dann sehr schnell, dass es Lücken gegeben hat. Man hat so gut wie kaum Quellen gehabt von Jüdinnen und Juden aus dem Burgenland, die diese Vertreibungen 1938 tatsächlich miterlebt haben. Und einer dieser Wendepunkte in diesem Bereich war dann ein Treffen in Stadtschleining. Das war ein Projekt, das hat geheißen Welcome to Stadtschleining. Da hat man vertriebene Jüdinnen und Juden nach Stadtschleining eingeladen. Und ja, aus diesem Projekt heraus sind dann so erste biografische Interviews entstanden, die ja zum Teil audiovisuell aufgezeichnet worden sind, zum Teil auch nur als Audioaufnahmen existieren. Und das ist eine Arbeit, die sich eigentlich bis in die heutigen Tage durchgezogen hat. Also ich kann sagen, dass wir zum Beispiel letztes Jahr noch zwei Zeitzeugen interviewt haben für dieses Archiv. Also Menschen, die als Kinder zwar, aber doch Vertreibungen miterlebt haben. Das heißt also, das ist ein Archiv, das stetig wächst und es ist auch das größte biografische Archiv, das es im Burgenland gibt, von vertriebenen Jüdinnen und Juden. Natürlich, wenn du so einen großen Fundus auch hast oder dir erarbeitet hast im Laufe der Jahre, dann ist ein solches Biografienarchiv ein Quell wirklich unzähliger Folgeprojekte. Also du kannst aus diesen Interviews so viel neues Wissen generieren. Ja. Also sehr viele Dinge, die wir aus diesen Interviews erfahren haben, haben Dinge, die bis dahin in der Wissenschaft eigentlich als relativ stabil gegolten haben, die sind ins Gegenteil verkehrt worden. Ja. Das ist der große Vorteil, den ein solches Biografienarchiv hat. Du hast viele Quellen, die erzählen, wenn wir jetzt beim Nationalsozialismus sind, über die Täter, aber kaum etwas über die Opfer. Ja. Ja, was sind jetzt also Projekte, die man mit so etwas machen kann? Was kann man aus einem Archiv alles herausholen? Wir haben beispielsweise mit diesen Interviews von Jüdinnen und Juden eine Publikation Anfang der 2000er Jahre rausgebracht mit Biografien. Es hat beispielsweise 38 ein Projekt gegeben, wo wir die Vertreibungen 1938 wie eine Art Live-Ticker auf Facebook noch einmal rekonstruieren konnten. Da haben uns sehr viel geholfen, ja. Es sind viele Schulprojekte aus dem entstanden. Es sind Ausstellungen aus dem entstanden. Es ist, Ralf, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in der Jubiläumsausstellung 100 Jahre Burgenland in Schleining war ein Bereich, der den burgenländischen Jüdinnen und Juden gewidmet war. Da sind diese Interviews der burgenländischen Forschungsgesellschaft gelaufen. Natürlich nicht in voller Länge, aber Auszüge aus diesen Interviews.
Ah, das war auch von dem Korpus. Ah, ja, okay.
Das war auch aus diesem Archiv. Das heißt also, das ist wirklich ein Brunnen, aus dem man sehr, sehr lange schöpfen kann.
Aber die sind entstanden eben aus dem heraus, ihr habt einen Mangel festgestellt, es gibt von jüdischen Überlebenden des Holocaust und der Vertreibung im Burgenland eben wenig Material, das da war, und ihr habt dann euch auf die Suche gemacht nach Leuten, die euch etwas erzählen können. Jetzt haben die anderen Volksgruppen, ich glaube, bei den Roma gibt es ein ähnliches Projekt, Miri Historia heißt es. Aber wir sind jetzt ja bei den burgenländischen KroatInnen, und wenn mich nicht alles täuscht, sowas haben wir noch nicht.
Genau, also eine Sache, die mir die Arbeit mit diesen Interviews von Vertrieben gezeigt hat, und das sind ja doch etwa 40 Interviews, die wir in den vergangenen etwa 20 Jahren gesammelt haben, ist, dass ich so ein Archiv auch gerne gehabt hätte für die burgenland-kroatische Volksgruppe. Also das ist schon ein großes Manko, das die burgenland-kroatische Volksgruppe hat, dass es das nicht gibt an einem zentralen Ort, der sich wirklich ausschließlich mit diesen Biografien befasst.
Beziehungsweise auch die Frage der Zugänglichkeit dieser, weiß nicht, was auch immer der ORF an Material hat, es ist sicher sehr viel. Aber das muss man ausheben lassen, irgendwer muss das woher vorkramen.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich studiere auch Kroatisch Und man ist im Zuge dieses Studiums natürlich immer wieder aufgefordert, keine Ahnung, Referate oder Vorträge zu halten zu Person XY. Ja, nehmen wir mal Dorothea Zeichmann als Beispiel. So, jetzt suchst du dir ein paar Publikationen von Dorothea Zeichmann heraus und alles, was du zu ihr findest, ist ein Klappentext. Wenn du besonders fleißig bist, ja, was ich oftmals einfach nicht wirklich für einen halben EZS-Punkt auszahlt, dann kannst du auch die Hrvatske Novine durchforsten nach allem Material über Dorothea Zeichmann, aber über die Biografie wirst du da auch nicht sonderlich viel erfahren. Sozusagen diese zwei Umstände, dass ich gesehen habe, was so ein Archiv leisten kann und was das wirklich für ein Brunnen ist, aus dem man schöpfen kann, gleichzeitig mit dem Mangel eines solchen Archivs für Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man sowas doch auch machen können für die kroatische Volksgruppe. Und ja, so ist die Idee zu Testimonium entstanden. Ich habe dann relativ bald, nachdem die Idee in der Welt war, auch mit dir telefoniert, ob wir das gemeinsam machen wollen, also eine Kooperation aus Novi Glas und Burgenländischer Forschungsgesellschaft, und ja, es hat funktioniert. Wir haben tatsächlich ein digitales Archiv auf die Beine stellen können oder sind dabei, das auf die Beine zu stellen.
Ich bin froh, dass der Löwenanteil dieser Arbeit ja eigentlich doch von der Forschungsgesellschaft getragen wird und wir so froh sind, dass wir Teile davon mit euch veröffentlichen können, beziehungsweise halt ja, irgendwie ein bisschen bei dem kroatischen Parts nachbessern dürfen.
Aber vielleicht nur, um es ganz kurz zu umreißen, Testimonium, was ist das eigentlich? Mhm. Testimonium ist ein Online-Archiv der Forschungsgesellschaft, das eben in Kooperation mit Novi Glas entstanden ist. Und es soll quasi ein zentraler Ort sein, an dem Biografien von burgenländischen Kroatinnen und Kroaten gesammelt sind. Das sind aufgezeichnete Interviews, also auch mit Video aufgezeichnete Interviews, die jederzeit und überall auf der Welt, wo auch immer man Internetzugang hat, frei verfügbar sind. Testimonium hat den Anspruch, Menschen zu interviewen, die einerseits auf ihr Leben zurückblicken, und da hätten wir auch schon das erste Kriterium. Es macht keinen Sinn, einen 20-Jährigen einzuladen für ein lebensgeschichtliches Interview. Das heißt also, die Leute, die bei Testimonium in diesem Archiv interviewt werden, haben ein bestimmtes Alter. Mhm. Ja, ich wünsche jedem einzelnen von den Interviewten oder von den Leuten, die hier in Betracht kommen, ein langes, erfülltes Leben. Aber es ist müssen wir sagen, Fakt, dass der Zahn der Zeit auch an diesen Menschen nagt und dass man das Wissen um diese Personen, um die Biografie dieser Personen konservieren muss. Ja. Das andere Kriterium ist, dass sie eine führende Rolle oder eine führende Person sein sollten, die beteiligt war an, wie soll ich sagen, historisch für die Volksgruppe relevanten Ereignissen oder Vorkommnissen. Jemand, der einfach in relevante Prozesse eingebunden war, zentral. Und ein weiteres Kriterium ist, dass die Leute in dieser Funktion nach Möglichkeit auch nicht mehr aktiv sein sollten. Das ist ein Punkt, der mir wichtig war, weil ich möchte nicht Politiker interviewen, die noch sozusagen in ihrer Funktion sind und dass das sozusagen zu einer Bühne wird für, weiß nicht, politische Schaukämpfe. Das ist nicht die Idee dieses Archivs. Ja. Also so das ist so der Pool, in dem wir versuchen, unser Archiv aufzubauen, der Pool an Leuten. Und bei diesen 16 Interviews, die ich jetzt eben in den letzten Monaten geführt habe, ist das kürzeste Interview 1,5 Stunden lang, das längste 3,5 Stunden. Und wenn wir da einen Mittelwert herausnehmen wollen, ich glaube, das Gros der Leute hat um die 2 Stunden gesprochen. Das ist schon wirklich, wirklich viel Material, und es ist nicht so, dass wir dieses Archiv aufbauen geschnitten. Das ist nicht der Fall, sondern wir veröffentlichen die Interviews ungeschnitten. Also wenn du da Person XY anschaust, dann kann es schon sein, dass du 3,5 Stunden dort sitzt und dir 3,5 Stunden eine Lebensgeschichte anhörst.
Magst du einmal auf einige der Personen kurz eingehen, die du oder sie dieser Name-Dropping betreiben?
Name-Dropping. wir haben ich hab halt versucht, mir auch Leute rauszufischen, die sonst nicht so sehr in der Öffentlichkeit zu sehen sind, vor allen Dingen mit ihrer Biografie nicht, zum Beispiel Felix Tobler. Felix Tobler ist der oder einer der bedeutendsten Historiker, die es gibt, eben für die burgenland-kroatische Volksgruppe. Und ich meine, jedes Buch, das dieser, oder jeder Artikel, den dieser Historiker geschrieben hat, ist eigentlich der Goldstandard der Branche. Mhm. Ja. Und er hat die Geschichte der Burgenlandkroatinnen und Burgenlandkroaten, vor allen Dingen in der Anfangsphase, also so diese Ansiedlungszeit, die wir ja schon auch sehr exzessiv besprochen haben, so gründlich aufgearbeitet wie kein zweiter.
Und nur deswegen hast du vielleicht auch einen Podcast dazu machen können, weil er diese Arbeit mal geleistet hat.
Ja, also ich glaube, ohne Felix Tobler wäre der Wissensstand um die Geschichte der Burgenlandkroaten sicherlich nicht der, der er heute ist. Das muss man schon so sagen, ja. Bei einer Person war es mir besonders wichtig, dass ich sie mit hineinnehme, weil wenn du dich auf die Suche nach ihrer Biografie begibst, wird es schon mal schwierig. Du kannst zum Beispiel nicht einmal herausfinden, an welchem Tag sie Geburtstag hat, an welchem Tag sie geboren worden ist. Es steht immer nur das Jahr. Und das ist Dorothea Zeichmann. Und wenn du dann an der Uni aufgefordert wirst, Literatur von ihr zu konsumieren und dann halt in Form eines Vortrags aufzubereiten, wer ist Dorothea Zeichmann, und dann halt natürlich in weiterer Folge auch das, was sie geschrieben hat. Aber ich meine, was findest du zu dieser Person? Du findest in Klappentexten ein bisschen was, aber sonst findest du relativ wenig zu dieser Person, oder habe ich relativ wenig zu ihr gefunden. Das sind jetzt tatsächlich die letzten Burgenland-Kroatinnen, Burgenland-Kroaten, die noch Erinnerungen haben an den Zweiten Weltkrieg, an die Besatzungszeit, die Auskunft geben können, wie das in ihrem Ort abgelaufen ist. 1956 haben wir ja auch in dem Podcast besprochen. Und vor allen Dingen waren das maßgebende Personen in bestimmten historischen Wendepunkten, würde ich mal sagen, für die Burgenland-Kroaten. Wenn wir uns ansehen, wie hat eine bestimmte Person die Aussagen von Roback zum Beispiel aufgefasst? Ja, wie ist der Blick dieser Personen auf Assimilation?
Ja, da schätze ich, habe ich mir gerade gedacht, ne, was ja auch so ein Wert ist, was ja gerade für die heutige Generation im Burgenland, ich meine, ich kann es mir nicht anmaßen als Außenstehender, aber die sind ja auch einfach Leute, die noch aus einer Lebensrealität berichten können, die ja grundlegend andere war. Zumindest in gewissen Teilen des Burgenlands und in gewissen Zeiten, auch wenn es langsam knapp wird, Zeiten vor der großen Welle der Assimilation, ne? Wo es selten war, dass man Deutsch gehört hat auf der Straße und all diese Sachen, ne? Das ist ja eine Erzählung, die Leute, die in einem burgenland-kroatischen Kontext, sag mal, ja, post 2000 oder von mir auch in den 90ern geboren wurden, eigentlich eine fremde Welt ist. Und das ist ja auch einfach ein Wert, dass das, diese Erzählung dessen in irgendeiner Form weitergegeben wird, wenn schon langsam, wie du ja sagst, ja, tragischerweise natürlich die Leute irgendwann nicht mehr da sein werden. Ne?
Oder wie man ein internationales Busnetzwerk aus dem Boden stampft.
Ja, das ist eine praktische Information.
Genau. Du sprichst über Paul Blagos, ja, auch ihn habe ich interviewen dürfen, das stimmt. Aber es ist auch interessant, natürlich diese Firmengeschichte von Blagos, ja, das ist ein Aspekt, den findest du auch in einer Publikation, die er herausgebracht hat, da hast du die wesentlichen Punkte der Firmengeschichte. Aber was hat diese Person angetrieben? Ja? Oder was macht diese Person, seit sie nicht mehr im Betrieb ist? Das sind Dinge, die erfährst du im Regelfall nicht. Oder du erfährst sie nur dann, wenn du dann hinfährst und diese Leute interviewst. Und das war auch das Ziel dieses Projekts, Testimonium, ja, eben ein bisschen so auch hinter die Fassade zu blicken und Informationen zu erhalten, die du sonst eigentlich nicht bekommst, ja, und das auch zu konservieren. Und ja, also Bulb Lagus hast du jetzt erwähnt. Ich meine, wen kann man da noch vielleicht herausgreifen? Natürlich Nikola Bencic, der ist natürlich auch, ich meine, in den Hrvatske Novine ist so gut wie jede Woche ein Artikel von ihm. Ja, der hat auch sehr viel zur Geschichte der Burgenland-Kroatinnen und Burgenland-Kroaten geleistet. Er hat viel gemacht und er hat auch ja viele Leute unterrichtet. Er hat vielen Menschen die Sprache beigebracht. Ja. Er war ja auch ein Lehrer.
Der Lehrerstand ist überhaupt ein relativ gut interviewter Stand, wenn man sich so anschaut, die Testimonium-Leute, also abgesehen von, weiß nicht, der ist drin, Stefan Kocic, der Musiklehrer war, Ivo Sucic, Zlatka Gila, den haben wir noch, der Mirko Belakovic, der auch Schuldirektor war.
Der war Schuldirektor, Martin Živković war auch Direktor.
Genau. Michi, du bist ja bei diesen Interviews nach einem gewissen Leitfaden vorgegangen. Welche Themen war für dich da besonders wichtig, dass die reinkommen in diese Interviews? Und das macht sie dann im Endeffekt ja auch zum Beispiel wissenschaftlich vergleichbar.
Ja, genau das ist auch die Idee dahinter gewesen, dass wir einen Interview-Leitfaden haben, auch wenn der dann natürlich an jede Person im Mittelbau angepasst worden ist. Es ergibt keinen Sinn, irgendjemand, der mit Literatur nichts zu tun hat, so über die Literatur auszufragen. Natürlich ist das dann angepasst worden, aber es gibt trotzdem gewisse Themen, die ich jeden oder jede gefragt habe. Das fängt an bei den ersten Kindheitserinnerungen, damit man auch rekonstruieren kann, wie hat es sich, wie haben die Interviewten ihre Kindheit in einem zumeist ausschließlich kroatischsprachigen Ort erlebt. Ja, und lasse sie dann auch vergleichen, wie ist das heute, wie ist die Situation heute. Beziehungsweise ein nicht ganz uninteressanter Punkt, den ich immer am Schluss gemacht habe, ist zu fragen, wie die Leute denken, dass sich die Menschen an sie erinnern werden und wie sie gerne hätten, dass sich die Menschen an sie erinnern. Vielleicht, was auch nicht ganz uninteressant ist, ich habe als Interviewer dann eher so den Weg gesucht, die Leute nicht zu unterbrechen. Das heißt, dass die Leute sehr viel Raum zum Teil hatten, nachzudenken. Und eine Sache, die mir auch ganz wichtig war, ist, dass die Interviews, soweit das möglich ist, auf Kroatisch geführt werden. Und man muss sagen, alle eigentlich durch die Bank haben in eigentlich wirklich sehr, sehr gut im Kroatisch noch sprechen können.
Was vielleicht eine gute Überleitung wäre für den kroatischen Teil. Ralf, du hast nicht nie wessel, tako jako veseli na hrvatski dio, kono den aus.
Ja, mi sind mir ne moram toliko govoriti.
Mi smo prijedili za uf hrvatski dio neke klipe ili neke kraće, kako se to zove, primjere ili odreske, šnicl, iz testimoniuma. Na primjer, sam ja sad van zibrao iz Michija intervjua s Felixom Toblerom. Na pitanje kako on misli da će pojedi s gradišćanskimi Hrvati dalje i kako on vidi cijeli razvitak oko asimilacije. A ja moram reći da on je dan jako, ja mislim, djelomično jako suh, ali dobar odgovor toj temi dao.
Ja mislim da proces, ne, asimilacije će isto tako dalje puje i ćemo reći broje pripadnikov naše narodne grupe, ne, da se idu će 10 lijeti smanit, ne, kako dugo će još puje, ne, to ne znam. Kad ovako, ja sam to vidio u povijesni procesi, ne, u neki sjeli južnog Gradišća, ako si to pogledao, ne, ti se ćemo reći, u 20-30 leti mala sjela, ne, hrvatska sjela, ne, su se ponimčarili, ne, druga veća sjela, na primjer, to je ta proces asimilacije, jako dugo trajao. Tri primjere hoću ovdje spomenuti, s tim sam se i bavio, sam i kanio da pisao jedno dijelo o tom, ne. O Gijeci sam nešto napisao, ta trasijela su Gijeca, a onda Cikješ i Utava. kad sledite, u ti tri sjeli su bili od početka 16, also počet od naseljivanja Hrvatov mišana sjela. To znači svi drugi sjeli se je ugodao Hrvatujem da po Nimčaridu ili obratno da Hrvati asimiliraju, tako sam kanio reći, ostale obitelji kje su neki sjeli bili Nimci, ne, ili obratno. Kad samo neke hrvatske obitelji kom selu naselili, onda su bili neki po Nimčarini. Ne. Ali zato spomenem ta troja sjela, kad u ti tri sjeli su od početa naseljavanja Hrvatov skupa živjeli uvijek Nimci i Hrvati i ta proces je išao prik 300 let, ili skoro 400 let. Kad u Cikešu sada već ni skoro Hrvatov, ne, par stari Mumijov, ne, znadu, ne, ali tako velim, ne. U Otavi još muru bolje, ali to te je sve slabije. Ne? Isto tako je u Rasporku, mislim, u 20-30 leti već nije tješ čut hrvatske riči.
Mm-hmm.
Ili kod sam pisao u mojem dijelu o Hrvati u Mateštovskom kotaru, tad te je mrtvački zvon odzvonio. Mm-hmm. Ja.
A da, oder se auch čuje, da je Michael Schreiber pri Testimonium-interviju s Felixom Toblerom mu dao čuda povidat. Znam da zanimljivo, also Gierca po nimšku Kit C, Cikles je Sigles Otava Anta, mislim.
To je se u sjevernom gradišću.
Genau, a uen si je za ta pojedina sila nekako pogledao povijesti i je, ja mislim, ko si ti uh predtim rekao, če se tiče njegovoga stila istraživanja, jako točan človek. Štima to?
Ne, apsolut. Also, ja mislim, o to, če Felix napisal, to va ja tako intenzivno s tim, s tom tematikom se nikdor ni bavil. Iz te perspektive sigurno. Felix je to te prava institucija.
Pak znam da ošte jedan lipi side fact, ki dvede van kod testimonium intervjua s Felixom Toblerom je da on ima relativno veliku zbirku nošnjov, also trachten, Ralf, ne znam ako ti poznaš rič nošnja, ali ne. On da ni samo sabirao nošnje iz od gradišćanskih Hrvatov, nego mislim širom cijele Austrije ili barem iz Gradišća.
Oh.
Ugrskog. Also ugrski dijel monarhije.
Ugrski dijel monarhije, okej, okay, vidiš?
Cijeli ugrski dijel.
On ima jako, jako čuda materijala, ali ne nek to, nek, ja znam, onda sam živil Jaras Burki, zano i znam, ili moram potvrditi, če on reka, ako se Jaras Burki šetješ po cijesti, pa goš vidiš, znam, klub predstanu, kada je stari judi sidu, to te me šon srce bolilo, kad sam si misli Jaras Burak, ipak dvojezična sijelska tablica, ali ti stari se međusobno pomina do po nimšku. To te me, ja sam si misli, ako se ki pomina, onda znam da stari, ali još i ti ved ne. Da, on je vanu dupka, samo što te živjeli, imali jednu izložbu, ki što ohunšav, kada je imao tako portrete od jo, ljudi, ki su bili kako tako povježeni s gradišćem. Also on ima jako veliku zbirku, a i vedute je si čuda pobrao po cijelom svitu. Stadtansichten. Tako da vidiš, on čuda ima je tako od Požujena, also Bratislava. To te je jako čudo kipov našao po cijelom svitu, pak ti ima sve v pivnici, da. On ima zapravo v svojoj pivnici ima muzej za takove stvari.
Ja se ufam da će na koncu kuć dostat to se onda zemaljski arhiv ili Kiki, če da to znam da i tako onda predjelati da je opet za javnost. ako je to vážno.
Ja ne znam kamo će se zistin stat, to ne znam, ali ja znam, on je bil i pri intervju i rekao da je bi je rado ponudil da je koseki kani kupit. Mm-hmm. Znam kakova institucija da skupno se kupi. Ali ne znam, na svaki način on je čuda se ga našao, čuda materijala skupa doprimil a i on ima to te, ko će biti uvijek testimonijum, jedan velik zvirak, ili kao ćemo reći, jedan velik zdenac, Felixa Pivnici ćeš isto tako će imat, nek ne za biografije, nek za kipice.
Jednu temu, koju je on sad, koju smo zjeli sada s ovim kraćim klipom, je tema asimilacije, a zanimljivo za vidjeti na, ja mislim, na visvi biografija ili na visvi intervju, kje si ti pelao, je kako se je premenilo selo tokom jednoga žitka. Ja sam sad kod sljedeći klip izabrao jedan kratki pasaž od Doroteje Zeichmann, ka živi u Klimpuhu i je mit umwegen seine Gruppe tamo ne zadošla. Da kada ide za to kako Hrvatsko je to selo kurč bilo, kada je ona bila mlada divujka i kako je to sada.
Kad sam ja odrasla u Klimpuhu je bilo selo i struktura sela čisto drugačija nek sada. Bilo je zapravo čisto hrvatsko selo i mi smo se svi pominali po hrvatsko. Susjedi, tovaruši, škola, crikva. Nekoliko žijan je bilo kje nisu bile Hrvatice, a zato smo mi znali, to je bila teta Šundroka, na primjer, ili teta Rakuška, smo rekli, one bile Svjato Rakoš, one su se po njuško pominale, ali one su se sve toliko naučile da su razumile, s njimi su se ljudi po njuško pominali, ali one su hrvatske razumile i crikvi su jačile i molile. To su znala, to su se naučile. A ti je bilo, to su je mogao na jednu ruku zbrojiti, ti njimški teto, onda su bile malo starije, kad se bila dite. Su bile, more biti dva moje starosti ili moje mlađe.
A zavi, to je zanimljivo za čut kako, da si ti tada mogao prebrojiti ti ljude ki se pominuli po njimšku na jednoj ruki. Ne, a sada je totalno total kontrarna slika koju imamo za Klimpuh. Doroteja Zeichmann,
ali ni nek samo Klimpuh, tako.
To ni samo Klimpuh, tako da. A Doroteja onda nadalje se povida, na primjer, kako se je to promenilo u školi. U Klimpuhu su bili, ili kako je bila tadašnja situacija u školi, da su imali u Klimpuhu osnovu školu kada su se svi po hrvatsko pominali, ali onda su prišli u glavnu školu, a onda su bili ipak sve samo hrvatske učiteljice i učitelji, ali oni odgojni jezik je bil po njimšku. To znači, to je bilo isto nekako čudno da si ti vidio v tu dub, da se cijeli sistem školovanja ožni prilagodio na manjinsko školstvo. To znači, ako išče znam da isto razloge asimilacije će že najed u tom kako je bio školski sistem u 60-ti, 70-ti ljeti, 50-ti ljeti, ako se kanio se dalje odgojit od ne znam, ako se kanio pojedno da znam da i na univerzitetu i tako dalje.
Ja, ne jo, da. Ja bi oži, kao ću reći, ko sad zopet smin, moje pešunske doživljaje ovde uplijez, a otoče Doroteja doživila da je odrasla v jednom čisto hrvatskom selu, pak da se to popalo po ti ominjat, a sada kada je pak u penziji, da se to čisto zamenjilo, to je jedan proces kojega i ja sada doživim na Fileži. Ja znam, ja sam odrasao v jednom čisto hrvatskim seli. Mi smo se v školi svi po hrvatsku pominali, a i međusobno, ne, svi moji tovaruši iz osnovne škole, mi se međusobno samo po hrvatsku pominamo, oži denas. Ali dica kad sada dojedu v školu, se međusobno uglavnom pominadu po njimšku. Znači, ta proces kojega Doroteja ovdje sada je sprobirala namujat, to je oto, to, ja kao ću reći, ja sada gledam u budućnost ovoga sela vako sam ja odrasel. A to sigurno ni nek samo na fileži tako, to će se više ne boriš to preminjit. Znači, jedna tendencija, kad se vidi vati intervju, to nije samo kod Doroteje, tako to uglavnom skoro si, kje sam pital to pitanje, to isto vidu se manje, znači ili se manje ljudi, se manje pripadnikov, ki se znadu po hrvatsku pomina, ki se i identificira do zgrališansko hrvatskom narodnom grupom je, a na drugu stranu asimilacija se veća nastane, se češnja nastane. Onda je zapravo isto zanimljivo kad ako se urvati intervju i pominan o asimilaciji s istimi ljudi, ki su to de facto doživili, ja? Ki su, znam da, i robaka poznali, kako oni kakav stav imaju oni prema tomu. Dobro, mislim, moramo inako odgovore očekivati. To su ljudi ki mi dadu intervjue čisto po hrvatsku. Ja? Zapravo ti inako nisu mogli tako podupirat robaka, te tendencije asimilaciji, da. Ali ipak je zanimljivo vidjeti kako oni gledaju na to. Ja? To te vidiš, već su to te zna da malo tvrdi zis robakon. Mhm. Ali ipak se i najde ki ta, ki veli i u more i robaka razumit. Iako to sad ne podupira tu poziciju, ali razumit je more.
U kom intervju je to bilo?
Ti sad se ne znam već točno spomenut, je li je to bilo kod Ivije Sučića, ja mislim kod Ivije Sučića, da je rekao, on to mora razumjeti. Pred tom pozadinom koji je imal robak, to mora razumjeti. Ipak je bila beda vuest. Znaš, ne, ali ti, jo, kao ću reći, pred tom pozadinom da je robak zaistinu bil oduševljen od te ideje da će dugrašćanski Hrvati profitirati od toga da iradu se po hrvatsku pomina, pak da se popadu po nimšku pomina, pak da se već ne identificiradu z narodnom grupom, nek da se identificiradu z nimškom grupom. Da je bil oduševljen od toga, to more kita isto razumit. Da?
Mm-hmm.
Ipak, ja je more ni razumit, ali ne pravam podupirat. Ne?
Čudna ideja.
Da. Ja sam nek si bil misle, ja sam bil presenijetjen, až ja sam bil mislil da će do ti ljudi s kimi se ovdje pominam, ki zaista znam da dobro hrvatski biti malo tvrdi.
Ali to znam da i starost.
To.
Da ljudi djelomično onda nastanu ja, ili ok, to je bilo ili ko ide za robaka, to je bilo u 70. leti, 80. leti, znam da ovo. Zato je toliko časa je prošlo kada bi se moglo znam načega drugače načinjeti. A ja mislim da ti onda znam da i oprostiš neke trende jednoga vremena. Ne? Also ja mislim da sad, ako mi snimimo ov testimonium 2023. ljeta, ali ide za 75. ljeto, zato je toliko časa prošlo da si znam da moraš misliti ću ja sad njemu už biti jako nachtragend ili zač da. Mine to tako jako bavlja da mu to ne moram oprostit. Ili da nima razumivanja za ta proces tada, da ako su dobili kako vi de lač ili familije zis de lačkom pozadinom. Ali ta primjer, kada bi si ja mislim, to bi bilo jako zanimljivo pitati jednu osobu, to je bila moja kuma, odnosno kuma od moje mame, Agnes Brandler, i ona je uspjela tada u Geristofu da se pretvori to selo od narodne stranke da sada većinsko biraju, mislim, SPÖ u Geristofu. A ona je sigurno kad je išlo za Robaka, podupirala njegov kurs. Ja? Pa je bila ali jako, jako politički človek, s kim si mogla se čuda pominati za takove stvari. I to je opet znam da je jedan dokaz, mi smo sad 2023, da kako zanimljivo bi bilo, znam da ljudi ih pitat pred 10 leti, 20 leti za U-format. Pak čas za odgovore bi nam oni dali. Ne? Mislim, jedno način bi ja sad rado prelazio zvana, ako ima Mihi još kakovu super ideju.
Ja bi imal jednu zapravo.
No ja, onda nuvaš
kratko. Kad sam bil pretin, da, sigurno, čuda se ga se primjenji. A i ta stav koga imaš kao mlad človik se more u toku vremena premenjeti. Jedan lip primjer koga imamo, ki je zapravo i za narodnu grupu relevantan, je jedan pasaž v intervjuu od Ivje Sučića. Ar on je kao mlad človek pisal za Glas. Ne za Novi glas, ne Glas. Če bil
peti stari glas.
Ja. A on je un čas onda imal tu poziciju on mi je to tako rekao v intervju i zapravo ni bil sam z istom pozicijom, ali on je bil rekal ili onda bil toga stanja da bi se moralo gradišćansko-hrvatsko zamijeniti za standardno hrvatski jezik. Da se gradišćanski Hrvati se već pak čin oštrije približavaju južnom standardu.
O tem smo govorili, ne, na podcastu.
Da, to je bila unča za njega jedna važna pozicija.
Mm.
A sad ga, ali ja imam to te pred manom sidit, pa ga intervjuan, pak se un to te pita pri intervju, je li to ni bila pogreška, je li to ni bila falinga. Da je on kao mlad to te vatu poziciju nuter. Znaš, i to se vidi, da zano i ja kanin imat ljude to te sitit ki, ja ne kanin reći, ki su na koncu žitka, ali ki su urživili, znaš, pa kada su ti si procesi, da su bili neki procesi, ja ne kanin to te ima mladoga sidit, ki je sada oduševljen od jedne ideje, ki će mjeli za 30 let sidit pred mikrofonom pa pitat, pa mi rejte bila beda vust.
Da, Mihi, znaš, ti pa Ralf, mi nismo živili još.
Da, ne, de facto ne. Ko si 80 let star, konci, onda ću te rado intervjuat ko živin, pa ću te pitat, je li je to bila falinga voga podcasta načinjit ili ne. Ćemo tako reći. Ne, ali ja mislim da sam tu točku, ja se ufam razumljivo ovdje dokazal, ne, da to nima smisla.
Da ćemo se znam da još poslušat Ivu Sučića još kratko.
Borba za književni jezik. Mi smo onda zastupali ideju da bi morali mi standardni jezik preuzijat i počeli kod smo znali, počeli smo pisati na standardnom jeziku u Glasu i to je bila onda moja glavna želja prirediti kako tako pute kako bi se dalo s čim prlje prestupiti na standardni jezik. Kad si danas premislim pitanje, ne znam je li to ni bila pogreška, kad je euforija, kad su se pojavili, kad se prvi riječnik pojavio, bila jako velika i to zbog toga da je to riječnik našijega gradišćansko-hrvatskoga književnoga jezika. Se spominjem da su nas, kad smo predstavljali ta riječnik, da su nas s velikim oduševljenjem vasi društvi onda primili.
Ja, mislim da je to...
Ja, vidiš, voje ta točka.
Da.
Da. Ako si vo sada predstaviš iz mladin Ivon Sučić, ono da bi takovog odgovora ne bi bil dosta.
Naravno.
Da.
Ja onda, nažalost, už nisam bil ga poznal.
sad ga upoznaš, až sada postoji, ili sad postoji mogućnost da ga upoznaš, ar sad postoji njegov intervju u jednom arhivu, ki se zove Testimonium, a ta arhiv se mora naj na www.forschungsgesellschaft.de/testimonium i to od 27. augustuša početo. Znači mi ćemo sukcesive se već intervjue to te nutar zigrat.
I naravno je to u show notesu, show notesima.
Show notesima je onda, ako bi prešli na književni standardno hrvatski jezik.
Kako je kraljičansko, nemam pojma.
U show notes.
U show notes?
U show notes.
U show notes.
U show notes. Da, u show notes.
Da, to ima smisla.
To ima smisla. Da, a mi ćemo konsekventno objaviti tih 16 intervjuov. Drage slušateljice, znam da ćete i čut Kita Krači primjer, kada se znam da pogledao okay, kako je odgovorio Ivo Sučić na pitanje asimilacije. Ča misli Ferenc Buzanić o asimilaciji ili kako je odrastao Martin Živković u Stenjaki. A da imamo jako čudo pitanje kje je Mihi stavljao različnim ljudem.
Sve to i puno već. Samo na testimonijanu.